Ja, herzlich willkommen zu unserem Panel von This, von The Interface Society, wo wir uns austauschen wollen zum Thema Keep IT Running, Zusammenarbeit in Zeiten von Corona, Führung und Zusammenarbeit im virtuellen Raum, was das für besondere Herausforderungen für uns, unsere Unternehmen, die Geschäftstätigkeit und alles drumherum an uns stellt, wollen wir hier erörtern. Heute wieder drei spannende Gesprächspartner aus unterschiedlichsten Bereichen der Hamburger Wirtschaft mit unterschiedlichen Perspektiven. Mein Name ist Michael Schulz. Ich bin Geschäftsführer der Etellatec.
Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Sachse. Ich bin der Chief Digital Officer der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation und der Hamburg Port Authority. Und ich bin der Vorstandsvorsitzende von SIS.
Hallo, hier ist Bernhard Fischer-Appelt. Ich bin der Inhaber und Gründer von der Agenturgruppe Fischer-Appelt. Wir haben ungefähr 650 Mitarbeiter in 10 Agenturen. Und das ist eine kreative Arbeit, die dort stattfindet unter diesen besonderen Umständen. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja. Für die, die unseren Panel folgen, die wir wahrgenommen haben, das ist die zweite Ausgabe heute. Letzte Woche hatten wir mit Otto, der Uni Hamburg und der WPS bereits sehr spannende Eindrücke gewinnen können. Wir wollen uns heute wieder einer ähnlichen Fragestellung widmen, nämlich wie wir unsere Geschäftstätigkeit in den unterschiedlichen Unternehmen in Zeiten von Corona fortsetzen, wie wir die Arbeitsfähigkeit in unseren Unternehmen sichergestellt haben, was uns da für Schwierigkeiten begegnet sind und wie wir diese gemeistert haben und was wir daraus aus dieser Zeit mitnehmen. Und da würde ich gerne auch schon gleich direkt einsteigen mit der Frage an dich, Sebastian. Die HPA, die Hamburg Port Authority, ist ja ein Unternehmen, wo definitiv nicht die gesamte Arbeit und Geschäftstätigkeit im virtuellen Raum stattfinden kann, sondern eher ganz im Gegenteil. Wie ist dann die Situation für euch gewesen? Wie habt ihr den Einstieg in diese Phase der Zusammenarbeit und der besonderen Herausforderungen geschafft? Und wie sieht es heute aus?
Ja, bei uns ist es so, dass wir natürlich sehr vielfältige Tätigkeiten machen. Wir sind der Infrastrukturbetreiber für Land, Straße und Wasser. Und wenn die Schiffe kommen, und die kommen, muss der Betrieb auch in Zeiten von Corona organisiert sein. Das ist aber ganz anders bei den Schiffen, die kommen. Die Züge kommen in den Hamburger Hafen auch und die LKWs auch. Und das ist eine andere Betriebseinheit, die wir haben. Und wir mussten erstmal uns koordinieren insgesamt gesehen, und haben sowas wie einen Krisenstab für Corona eingerichtet, wo wir all die Fragestellungen gesammelt haben, die wir zu bewältigen haben. Und das kam erstmal ganz schön herausfordernd. Also Corona ist ja nicht irgendetwas, was wir so im täglichen Alltag haben, sondern das ist etwas, wo wir uns neu einstellen mussten. Wir haben einen hauptamtlichen Manager dafür eingesetzt. Das ist der Manager für Gesundheitsmanagement, weil der für die Betriebsabläufe natürlich ganz wesentlich ist. Denn alle unsere Tätigkeiten werden von Menschen gemacht. Und die Menschen zu schützen, ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der da gewesen ist. Wir sind mittlerweile eingeschwungen in dieses Thema. Diese Sitzung, die wir machen, findet jeden Morgen um 9 Uhr statt. Dort sprechen eine Gruppe von ausgewählten Personen über die Geschäftsführung, den Manager, die HR-Abteilung, über den Arbeitsschutz, in alle Fakten, die an dem Tag anliegen, die Betroffenheit, die Verbreitung und so weiter. Und das ist irgendwie so ein bisschen schon zu Alltag geworden, aber irgendwie ändert sich jedes Mal was, kommt was Neues dazu. Das Ganze finde ich schon für die HPA eine Herausforderung, Und wir haben glücklicherweise den Umgang mit den digitalen Medien geübt, sodass wir aus der Distanz damit ganz gut umgehen können. Aber das ist vielleicht die Spezifika der Hamburg Port Authority. Ich weiß nicht, Bernhard, wie ist denn das bei dir?
Bei uns haben wir auch gleich einen Krisenstab gegründet, also ein Team, was ansprechbar ist, auch für die vielen Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für das, was organisiert werden muss und für auch um inhaltlich sozusagen medizinisch oder von der gesundheitlichen Seite her vorne zu bleiben. Das ist ein Teil, der uns beschäftigt. Wir haben uns sofort umgestellt. Wir haben nach kurzer Zeit den Weg ins Homeoffice quasi als die Hauptarbeitsweise eingerichtet. Das ging dann relativ plötzlich. Wir haben aber auch den Weg gehabt, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir möchten alle unsere Arbeitsräume offen halten, aufrechterhalten. Wir möchten von Anfang an bis heute, haben wir das durchgehalten, die Fähigkeit erhalten, im Büro zu arbeiten. Für den, der das möchte, es sind natürlich bei Hunderten von Arbeitsplätzen nur sehr wenige Leute da. Das heißt, das ist sicher. Aber kreative Menschen und auch andere, die zu Hause eine Belastung haben durch vielleicht eine familiäre Situation oder durch andere Unmöglichkeiten, zu Hause richtig gut zu arbeiten, die brauchen das oder andere wollen auch ganz gerne einfach arbeiten in der Agentur. Das geht. Grundsätzlich sind wir voll im Homeoffice angekommen. Die Tools, die Werkzeuge waren dafür da. Die Auseinandersetzung mit dieser Lage ist natürlich inhaltlich auch sehr spannend. Was ist eigentlich wirklich anders im Geschäft? Wie ist das bei euch, Michael?
Ja, das ist sehr spannend. Zum einen ist die Situation sehr ähnlich, wie du sie schilderst, weil wir, glaube ich, was so die Voraussetzungen angehen, ähnlich gelagert sind. Wir sind als IT-Dienstleister und Software-Projekthaus an die Arbeit in virtuellen Räumen und mit digitalen Tools gewöhnt und helfen in der Regel unseren Kunden dabei, da drin auch besser zu werden und da gemeinsam eben Projekte zu stemmen und sind es insofern eigentlich, was die Arbeit in den Projekten angeht, sehr gewohnt. Aus dem Homeoffice heraus doch noch nicht so ganz. Also das ist nicht so üblich. Insbesondere, weil wir auch von unserem Gründungsgehen her Verfechter der agilen Zusammenarbeit sind. Und das sind schon doch neue Herausforderungen, vor die so ein agiles Team steht, wenn die Stand-ups jetzt in virtuellen Raum stattfinden, wenn die Dinge, die man sonst leicht am Board, am Whiteboard beziehungsweise am Backlog-Board besprechen konnte, durch Zettel umkleben konnte, viel Haptik hatte, da passiert viel jetzt nur im Kopf und verbal. Da gibt es gute Tools, diesen zu begegnen, dieses ein Stück weit abzufedern. Aber das ist ein Lernprozess, definitiv. Auch gerade für Menschen, die glauben, dass sie eigentlich schon lange im digitalen Raum zu Hause sind und sich als Digital Natives begreifen und beschreiben, während ich mich mit meiner Generation doch eher so als Digital Immigrant sehe. Das ist spannend, was das so mit den Leuten macht. Und auch wichtig ist da so die Neugier, sich dann auch mit neuen Werkzeugen und neuen Arbeitsweisen auch auseinanderzusetzen und die dann auch Gewinn bringt, für das Team einzusetzen. Aber ansonsten, wie gesagt, kommen wir eher aus der Ecke, dass es für uns eine gewohnte Arbeitsweise und Technologie ist, wobei es ja doch wiederum nicht nur Technologie ist. Wir hatten auch so ein bisschen, würde ich auch fast sagen, das Glück, dass wir rechtzeitig zum Beispiel Kommunikationsinfrastruktur wie Teams zum Beispiel vorher eingeführt hatten, sodass auch alle Servicebereiche, an die denkt man dann zuerst ja doch nicht so unbedingt, wenn man daran sofort erstmal überlegt, wie halten wir den Betrieb aufrecht. Aber als zweites denkt man natürlich sofort daran, weil wir wollen natürlich auch weiterhin Rechnung schreiben und auch Infrastruktur in Betrieb halten und so weiter. Das geht aber so weit eben auch, dass natürlich nicht jeder zu Hause gleichwertige Ausstattung hat wie im Büro. Das fängt an am Schreibtisch und geht über den Bildschirm, 19-Zoll-Bildschirm und größer, bis hin zum Stuhl, der ergonomisch sein soll, weil auf einmal sitzt man nicht nur eine Stunde nach Feierabend oder weiß ich nicht, am Wochenende mal auf diesem Stuhl, sondern ist 9, 8, 9, 10 Stunden mit diesem Equipment unterwegs und schwupps merkt man, dass doch die eine oder andere Ausstattung im Büro besser ist. Das haben wir zum Beispiel so gelöst, indem wir uns einfach einen Six-Laster gemietet haben und für die Kollegen, die da besseres Equipment brauchten, das einfach einmal am Nachmittag ausgefahren haben und so ein bisschen Entlastung, Unterstützung geschaffen haben. Das ist für uns wiederum doch ganz gut organisierbar als IT-Dienstleister, der hauptsächlich Laptop, Stuhl und Bildschirm braucht. Für euch, Sebastian, ist das vermutlich nicht ganz so einfach. Das ist facettenreicher in der HPA, denke ich, ne?
Facettenreicher insofern, als dass wir natürlich nicht nur Leute haben, die in Büros, in den Speichern arbeiten, sondern auch draußen in den Betrieben. Und da ist eben diese Arbeit so ohne weiteres nicht virtuell abbildbar. Und da geht es real, Abstände einzuhalten, Regeln einzuführen, die man beachten muss und nach denen man vorgehen muss, wenn man den laufenden Betrieb aufrechterhalten will. Und diese Regeln sind eben halt gewohnte Verhaltensweisen, sind ganz simpel. Also wenn man morgens irgendwie in den Lübecker Ufer kommt, dann heißt es Moin Moin, und wenn einer vorbeikommt, dann gibt es den Handschlag. Aber der Handschlag, der darf im Moment eben halt nicht sein. Und sowas zu prägen und darauf zu achten, ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Kultur verändert sich nicht so leicht. In der Notsituation muss es sein. Deswegen muss man sich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen. Und das ist anders als in den Büroarbeitsplätzen, wo natürlich in analoger Weise auch Heimarbeit gemacht wird. Aber auch da ist es so, also meine Erfahrung, wenn man dann wirklich zu Hause bleibt, dann spricht man und macht seine Sitzung in Videokonferenzen. Schön. Man spricht laut, deutlich, vernehmlich. Die Frau ist auch zu Hause, meine Frau ist Lehrerin, auch zu Hause im Moment. Und dann geht man sich schon ein bisschen auf den Geist, weil wenn der Mann den ganzen Tag an dem PC sitzt und laut redet, dann ist das schon eine andere Form von häuslichem Leben, die da sind. Und damit muss man umgehen. Wir sagen, also es ist auch das Phänomen, dass natürlich die häuslichen Verhaltensweisen irgendwie so ein bisschen gelindert werden müssen und man darüber sprechen muss, dass man auch mal was anderes tut, außer nur immer permanent zu reden, sondern dass man vielleicht auch sowas wie Yoga macht oder solche Geschichten. Sowas muss man im Unternehmen auch machen. Macht ihr das, Bernhard?
Ja, also ich habe vor allem, bei mir ist es ja anders, meine Familie ist in den USA geblieben und ich bin relativ kurz vor der Krise ganz schnell nach Deutschland gekommen und konnte dann nicht mehr zurück. Das war schon absehbar, die Kinder müssen dort wegen der Schule noch dort bleiben. Es ist ganz lustig, wie das abläuft. Auch in der Schule wird ja nicht nur der Stoff durchgenommen, sondern ist dann die Lehrer, die ein bisschen besser sind, die pflegen auch die Haltung und die Ethik noch mal ein bisschen. Das heißt, die machen dann einmal die Woche ein Bad Hair Day, weil natürlich man sieht immer die Köpfe und dann machen die Kinder, die Jungs haben dann irgendwie mal die Haare anders und die Mädels. Und das ist natürlich lustig, es muss ein bisschen Spaß, ein bisschen Humor bei der Sache sein. Aber nicht nur diese freundliche Seite, sondern bei uns arbeiten viele kreative Menschen, die mit ihrer Haltung selbst Ideen entwickeln. Und deswegen ist das auch schwieriger geworden, in der Krise zu arbeiten. Weil wenn man jetzt so bedroht ist von so vielen Ereignissen und auch schockiert ist, ist natürlich die Frage, wie kriegen wir das Umgehen damit inhaltlich hin? Wie kriegen wir das hin, eine Perspektive zu entwickeln in dieser Zeit? Und jeder muss immer mal wieder auch einen kleinen persönlichen Schock überwinden. So muss ich damit arrangieren. Das war bei uns auch ganz wichtig, so eine Haltung zur Krise zu finden, zu sagen, wir ignorieren das nicht, wir gucken nicht in die Zeit danach. Wir wollen auch nicht in eine Zukunft gucken, in der das schon wieder vorbei ist und und uns damit und dann aus der Zukunft zurück auf heute gucken, sondern wir sagen, wir gucken der Sache ins Auge. Es gibt eben mal gute und auch mal schlechte Zeiten. Und man muss in der Lage sein, diesem schlimmen Thema auch ins Auge zu gucken, das aufzugreifen und trotzdem den Optimismus, den Zukunftsgeist nicht zu verlieren und mit der Arbeit auch bei neuen Ideen anzukommen, die nicht sich immer, die nicht sagen müssen, es ist wieder alles gut, es wird alles wieder fein, es geht alles vorbei, sondern die so Perspektiven, Zukünfte, Ideen, Entwicklung möglich machen. Das ist bei uns auch ein ganz wichtiger Teil gewesen. Und deswegen ist es auch nicht nur sozusagen die formale Arbeit, die Regeln, die Abläufe, obwohl die natürlich auch ganz wichtig sind. Und bei den formalen Abläufen haben wir natürlich die übliche Zentralisierung. Ja, so wie es in Deutschland ist, da regiert Frau Merkel, ein Virologe und ein paar Leute beraten sich davor. Und dann gibt es noch den Gesundheitsminister und ein paar Leute, die denen versuchen, gegen Schienbein zu treten. Aber im Grunde ist das sehr zentralisiert. Und so ist es bei uns auch. Wir haben natürlich bestimmte Themen, die hochzentralisiert sind und wo es wirklich Mühe geben müssen, jeden Tag wieder neu zu sagen, es gibt diesen Aspekt der Autonomie. Unsere Führungskräfte auf allen Ebenen müssen selbst entscheiden, müssen Spielräume haben. Wir wollen nicht alles regeln. Leute müssen selber Autonomie haben und können gestalten, nach wie vor verantwortlich gestalten, wie es weitergeht, wie ihre Arbeitsumstände sind, müssen ihre Bedürfnisse mitteilen. Und das macht großen Spaß zu sehen, dass das funktioniert, dass man auch auf die Mitarbeiter setzen kann in diesen Zeiten. Michael, ist das bei euch auch so, dass ihr seid ja auch gewohnt, im Prinzip ohne große Hierarchien in flachen Teams zu arbeiten. Bewährt sich das auch weiter oder ist auch die zentrale Entscheidung gefragt?
Ja, das ist spannend, weil es, glaube ich, da ein sowohl als auch gibt. Das nehmen wir, denke ich, im Großen wahr, unter anderem eben auch in dem zunehmenden Zuspruch für die Leistung und Arbeit der Regierungsparteien. Genauso im Kleinen, im Unternehmen wird schon stärker nach Führung gefragt, beziehungsweise auch sich gewünscht, dass dort kontinuierlich Interpretation dessen, was draußen passiert, und Adaption auf das, was es für uns als Unternehmen und für die Zusammenarbeit im Unternehmen bedeutet, gewünscht wird. Das merken wir durch in persönlichen Gesprächen und auch in Feedback zu dem, was wir dann in den Foren uns bei Iteratec intern dann formulieren. Wir haben das so ähnlich, wie ihr eingangs gesagt habt, gemacht. Wir haben auch so einen Leitstand gegründet, in dem wir uns dann in der Geschäftsführung zusammen mit der Geschäftsleitung mindestens, also zweimal die Woche regelmäßig treffen, bei Bedarf öfter, und dann mindestens einmal in der Woche auch entsprechend kommunizieren in den Forum, wo wir entsprechend in dem Kanal diese und unsere Sicht und unser Standpunkt und auch unsere Haltung dazu, auch unter anderem eben Haltung zu der Frage, inwiefern wir als Iteratec zum Beispiel auch Instrumente wahrnehmen, wie sie der Staat heute zur Verfügung stellt, um Arbeitsplätze zu sichern, um das eben auch ganz offen und nachvollziehbar für die Kollegen zu gestalten und auch in der Meinungsbildung teilhaben zu lassen. Das sind so einige Instrumente, die sich jetzt insbesondere bewähren. So, das, glaube ich, zielt so ein bisschen auf die Frage, die du gestellt hast, Bernhard. Aber eben dann äußert sie sich auch ganz konkret in der Art und Weise, wie die Kollegen in den Teams mit dieser Situation umgehen. Zum einen in der Art und Weise, wie dann die Kollegen sich in der Zusammenarbeit, in der Kollaboration im virtuellen Raum organisieren, dass da ganz neue Tools entdeckt werden, um zum Beispiel Retros an verteilten Standorten, über verteilte Standorte hinweg noch effizienter und besser zu unterstützen. Und Dailies und Planning Sessions, aber eben auch genau darüber hinaus. Wir als Menschen sind halt soziale Wesen und die versuchen dann auch so ein bisschen diese Aspekte, die ja deutlich zu kurz kommen, in den sachbezogenen Meetings, wie zum Beispiel das Treffen an der Kaffeeküche, das zufällige Treffen an der Kaffeeküche und der Plausch über Persönliches und gegebenenfalls dann auch Nebenthemen aus dem Projekt, den so ein Stück weit aufzufangen durch eine virtuelle Kaffeeküche. Dann auch so eine Ideen wie zweimal am Tag eine 10- bis 15-minütige Sportsession, wo wir sozusagen Gymnastik- und Bewegungsmobilitätssport machen, also die Kollegen dann auch ein Stück weit Spaß daran haben, sich gegenseitig dabei zu beklatschen und zu belachen, wie sie versuchen, einer Übung von einer engagierten Kollegin zu folgen, um da wieder so ein bisschen Ausgleich zu bekommen. Und bis hin zu dem Austausch darüber, was diese neuartige Belastung mit den Kollegen macht und wie sie damit zurechtkommen. Denn ich muss sagen, ich selber bin deutlich stärker in Anspruch genommen nach 8 bis 10 Stunden Videokonferenzen und Videocalls. Am Abend bin ich doch deutlich mehr in Anspruch genommen und deutlich geschaffter, als wenn ich im Büro einen ganzen Tag lang ganz unterschiedliche Kommunikationsszenarien und Begegnungsformen hatte und Zusammenarbeitsformen erlebt habe. Ja. Ich vermute mal, dass das bei euch ähnlich ist und ähnlich wahrgenommen wird und vermutlich auch ihr versucht, mit ähnlichen Maßnahmen dem zu begegnen, Sebastian.
Also ähnliche Maßnahmen, manchmal in den Ausprägungen unterschiedlich. Bei uns spielt natürlich eine zentrale Rolle, dass Orientierung gegeben wird. Wir machen regelmäßig Botschaften der Geschäftsführung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das ja in der Fläche ganz wichtig ist dahingehend. Und was mir irgendwie gut gefällt, auch persönlich gut gefällt, man muss natürlich auch daran denken, dass man in diesen Zeiten, in denen man sich nicht so frei bewegen kann, andere Angebote wahrnimmt. Also so beispielsweise das auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellt. St. Katharinen ist bei uns direkt gegenüber. Der Pastor Engelbrecht ist dabei, mit einer Kamera durch die Kirche zu gehen und eine ganz andere Wahrnehmung von Kirche zu machen, die man über Video sehen kann. Sowas als Abwechslung herzunehmen und das nicht nur als Instrument zu machen, ist auch ganz wichtig. Also wir sind ja nicht nur dazu da, um zu arbeiten, sondern wir wollen auch leben und das Leben mit dem Optimismus in der Krise natürlich aufrechterhalten. Und solche Perspektiven sind ganz zentral. Aber ich glaube, der Ratschlag für morgen, für das Weitere, gibt es da irgendetwas, Bernhard, was du meinst, was man unbedingt an den Tag legen sollte?
Also ich habe mir selber vorgenommen, dass wir nichts übertreiben, nichts schneller machen und nichts härter machen, als es sein muss. Wir halten uns also immer an die allgemeine Linie, die auch in Berlin verkündet wird. Wir machen nicht die Dinge vorher schon schlechter, schneller, schlimmer oder besser. Wir halten uns ganz einfach, wir überlegen immer. Ich habe viele erlebt, die ganz hektisch werden und ganz, ganz schnell irgendwas machen. Das hat sich nicht bewährt, wenn man hektisch agiert. Man muss schon sehr zügig agieren, aber besonnen. Und das Zweite, man muss die Dinge weder schlimmer machen, als sie sind, noch besser machen, als sie sind. Das ist, glaube ich, eine gute Haltung in so einer Krise, die auch anhalten wird und die uns noch eine ganze Weile lang mit neuen Eindrücken und Herausforderungen versorgen wird, auch noch dauerhaft zu bestehen. Man muss immer sozusagen der Sache ins Auge sehen, aber sich auch den Optimismus erhalten. So, und was morgen oder übermorgen passiert, man kann das dann eigentlich ganz gut vorausplanen. Man weiß, dass Öffnung eine Rolle spielt, aber die lange nicht so schnell gehen wird, wie man das denkt. Also muss man sich jetzt mit Szenarien auseinandersetzen, wie man dann zu einer schrittweisen Normalität kommt. Wie gehen wir mit Masken um? Wie arbeiten wir zusammen, wenn wir wieder uns stärker sehen, aber auch noch besser geschützt sein sollen? Also all das kann man ein bisschen planen und schauen, wie das geht.
Mhm. In dem Zusammenhang, also das sind sozusagen, wie ich das jetzt verstehe, Bernhard, diese Haltungsfrage und so ein bisschen der Rahmen, der mein Handeln und Tun täglich so ein bisschen leiten soll. Aber wenn ich jetzt so auf die konkrete Arbeit wieder runterbreche, ihr als kreatives Unternehmen lebt ja ganz stark davon, dass ihr euch in eurer Zusammenarbeit gegenseitig zu neuen Ideen bringt und so ein bisschen gegenseitig ansteckt. Und was im virtuellen Raum und mit diesen Kommunikationsmitteln wie Teams und Zoom gut funktioniert, denke ich, ist der Informationsaustausch, auch auf den unterschiedlichen Ebenen, hauptsächlich visuell und verbal, aber auch so ein bisschen darüber hinaus, nicht weit, aber was eine kreative Zusammenarbeit ja meistens ausmacht, so ist es in meiner Erfahrung, ist dieser Energielevel, der in einem Raum, wo mehrere an einem Thema arbeiten und sich gegenseitig ein Stück weit dann weiterbringen, der ist, finde ich, ganz schwer zu füllen und zu ersetzen durch ein Teams und ein Zoom. Und habt ihr da gegebenenfalls schon Wege und Ideen gefunden, Praktiken, das ein Stück weit dagegen zu steuern und vielleicht sogar zu ersetzen oder einfach Dinge anders zu machen, um das zu umgehen oder gegenzusteuern?
Das ist für uns natürlich auch eine große Herausforderung. Also wir haben beispielsweise ganz am Anfang der Corona-Zeit eine Corona-Kampagne Alle für alle entwickelt. Das ist angestoßen worden durch einen Journalisten, der hat angerufen bei uns aus Mainz und hat gesagt, wir müssen jetzt was tun irgendwie, da muss was passieren. Und dann hat das genau 2,5 Tage gedauert, bis die Kampagne stand. Und zwischenzeitlich wurden unheimlich viele Leute einbezogen. Und am Ende müssen das aber wenige Kreative zusammen machen, zum Beispiel ein Texter, ein Arter, ein Digitaler, die müssen zusammenarbeiten und sich auch inspirieren. Ich war sehr beeindruckt, wie das geklappt hat. Also die schaffen es, Wege zu finden, sich auszutauschen und damit umzugehen. Vielleicht kommt es nicht so drauf an, dass alles geregelt ist, dass man jetzt eine tägliche Videokonferenz hat, sondern dass man den Leuten das ein bisschen überlässt. Das geht ganz gut auf den unterschiedlichen Wegen, sich zusammenzubringen. Und es ist diese erforderliche Verschriftlichung, dass man schreibt oder zeichnet. Und das ist sozusagen auf Papier, auf virtuelles Papier kommt auf eine Screen. Das ist gar nicht so schlecht, weil es die Arbeit nochmal ein bisschen besser verdichtet und ein bisschen besser auch ausreifen lässt. Also ich finde, für mich ist das eine sehr positive Erfahrung, für meine Leute glaube ich auch. Ich selbst genieße das sehr, dass ich einen halben Tag im Homeoffice bin, dann fahre ich mit dem Fahrrad in die Agentur, bin da 2 Stunden, dann komme ich wieder zurück. Ich versuche auch, das unterschiedlich mir einzuteilen. Ich bin froh und sehr glücklich darüber, dass ich bin in der Woche von sozusagen nur zu 10-20% in der Agentur, genieße das aber sehr, bin die meiste Zeit 80% zu Hause im Homeoffice. Und ja, es ist eine echte Herausforderung, damit umzugehen. Ich finde es eine spannende Zeit, auch trotz dieser ganzen Herausforderungen, die da sind. Es finden sich viele interessante neue Wege und deswegen macht es Spaß, darüber mit euch zu sprechen.
Ja, das ist ja schon auch, finde ich, ein ganz spannendes Statement zu der Frage, was bleibt dann, was nehmen wir aus dieser für Erfahrung, eben aus dieser Phase, sagen wir mal, der ungewollten Homeoffice-Arbeit oder ungeplanten, sehr plötzlichen Integration ins Homeoffice mit. Und was bleibt davon? Vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mal so langsam in die Schlussrunde einzuläuten, weil wir hatten uns ja so vorgenommen, unsere Casts immer so um die 30 Minuten Dauer zu haben. Von daher vielleicht die Frage an dich jetzt, Sebastian. Sind das auch ähnliche Punkte, die du für dich und vielleicht auch ihr für die HPA daraus mitnehmt und in die Nach-Corona-Zeit übertragen wollt?
Also was sicherlich bleibt, ist, und wir werden länger damit umgehen müssen, als wir so denken, in meiner Einschätzung, ist die Fähigkeit von Menschen, von unseren Leuten in Krisen vernünftig und enger zusammenzuarbeiten. Krisen zu meistern und den Optimismus zu behalten, das ist etwas, was man hochhalten muss. Und mir fällt noch ein, zu so einer Videokonferenz gehört auch mal ein Joke am Anfang. Das Beginn, das Miteinander kommunizieren, die Spannung spüren von dem anderen. Das haben wir ja im Regelfall nicht in der Videokonferenz, aber sie bietet auch neue Möglichkeiten. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Arbeiten doch teilweise disziplinierter und effizienter geschieht. Und so glaube ich, dass wir mit der gesunden Einstellung, dem Optimismus für morgen, dem Willen, das zu managen und hinzukriegen, wir gut nach vorne blicken können und wir, glaube ich, die Krise managen werden und werden auch wieder, auch in einer leicht veränderten Welt, damit gut umgehen. Und wir lernen schätzen die mitmenschliche Nähe, was auch für die Arbeit wichtig ist.
Ich würde ja sagen, Sebastian, das war ein schönes Schlusswort. Dem fällt mir gar nicht wirklich viel ein hinzuzufügen. Und wir sind auch mit so knapp 30 Minuten jetzt ganz gut in dem vorgenommenen Timeslot. Ich finde, dass wir wieder sehr spannende Einblicke ausgetauscht haben. Wir sind, finde ich, auch wieder ein Stück tiefer vorgedrungen und haben unterschiedliche Perspektiven hier aus den unterschiedlichen Unternehmensumfeldern der Hamburger Wirtschaft eingebracht und diskutiert. Ich danke euch, Sebastian, ich danke dir, Bernhard, für die Offenheit und für die Einblicke und freue mich auf die nächste Ausgabe, die schon kommende Woche produziert wird, mit wieder drei spannenden Vertretern der Hamburger Wirtschaft und freue mich, wenn ihr, liebe Zuhörer, Gäste, hier spannende Kommentare abgebt und gerne diskutiert mit uns dieses Thema im virtuellen Raum. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Dankeschön. Tschüss.
Danke.